Hey Genie, Roman und ich sind schon so richtig urlaubsreif. Mach uns doch mal ein Gedankenexperiment zum Thema Urlaub auf dem Mars.
Stell dir vor, es ist das Jahr 2078 und Sie haben es sich verdient, den schönsten aller Urlaube zu machen. Sie möchten nicht mehr Ihre gesamte Auszeit daran erinnert werden, dass Ihr Heimatplanet vor die Hunde geht? Sie suchen nach neuen intergalaktischen Abenteuern, nach einem echten Tapetenwechsel im Weltmaßstab? Dann haben wir die Lösung! Der Mars ruft! Der Planet ist nicht mehr die rote Wüste mit grauen Forschungsstationen. Weit gefehlt! Auf dem Mars gibt es auch für Sie die individuelle Travel Solution, die zu Ihnen passt. Sie lieben es, in der Natur zu sein? Dann versuchen Sie es doch einmal mit Space Glamping. Unsere luxuriös ausgestatteten Tipis bieten Ihnen alles, was das Urlauberherz begehrt. Mitten im Grünen, in einem unserer hochmodernen Biodomes. Inklusive Sonnenaufgang per Lichtsteuerung, Indoor-Meteorenschauer und Marsgras zum Barfußlaufen. Sie möchten lieber so richtig die Seele baumeln lassen und Körper und Geist verjüngen? Für alle Wellness-Freaks bieten wir in unserem Terra Nova Martian Wellness Sanctuary ein Spa-Erlebnis der Extraklasse. Gönnen Sie sich ein Asteroiden-Staubpeeling. Floaten Sie schwerelos in CO2-Geysiren, die nach marsianischer Legende sogar 20 Jahre jünger machen sollen. Erfahrungsberichte reichen von spürbar frischer bis wieder schulpflichtig. Erleben Sie die reichhaltige Kultur des Mars. Neben der jahrhundertealten Folklore der Marsianer folgen die Stars von heute beim jährlichen Mega-Festival Marsstock. Hier gibt es für jeden etwas zu entdecken. Der Mars ist nicht nur für Urlauber interessant, auch digitale Nomaden treffen auf einzigartige Business-Opportunities. Coworking Spaces, ein einladendes Steuersystem und blitzschnelle Space-Wi-Fi-Verbindungen. Doch der rote Riese ist nur der Anfang. Nutzen Sie den Marsschafen als zentrales Drehkreuz der Galaxis. Sie erwarten nicht nur stündliche Space-Train-Verbindungen zur Erde. Von hier aus starten Expeditionen zu Asteroiden, Jupitermonden und sogar zu anderen Sternen. Also worauf warten Sie? Spüren Sie das Vibrieren der Schubdüsen und holen Sie sich das Marsimum.
Ich bin Tommy Falkowski, Heißluft- und Traumfahrtingenieur am Fraunhofer IEM und ich bin zwar nicht die hellste Rakete am Himmel, aber so ein Besuch im Mars-Biodome, das klingt schon ziemlich cool.
Ja, und ich bin Roman Dumitrescu, Zukunftsdirektor hier am Fraunhofer IEM und habe auf alle Fälle ordentlich Lust bekommen auf Urlaub. Vielleicht nicht unbedingt auf dem Mars, aber da gucken wir heute ja sicherlich im Detail drauf. Und tatsächlich, Tommy, wenn man bei mir mein Abi-Buch aufschlägt, dass das meine Mitschülerinnen und Mitschüler reingeschrieben haben, was sie über mich so meinen und glauben, was ich mal werde, dann steht drin, dass ich entweder der erste Mensch auf dem Mars sein werde, okay, oder für den Mars dann vielleicht etwas realistischer. Aber auch das ist es erstmal jetzt nicht geworden, einen Mars-Roboter entwickelt bei der NASA.
Ja,
also wirklich true story.
Wobei, wir hatten doch hier mal ein Projekt in Richtung Mars Rover oder nicht? Also
ja, definitiv. Wir sind immer dabei, aber wir sind jetzt kein
Wir sind natürlich kein Luft- und Raumfahrtinstitut, eher ein Traumfahrtinstitut.
Aber Traumfahrtinstitut schon mehr und wir haben vor allem einen Podcast und immerhin darf ich über Mars heute reden.
Ja.
Also so völlig gescheitert von der Idee meiner Mitschülerin bin ich ja dann doch nicht.
Ja, ich bin tatsächlich nicht so der Weltraummensch. Ich habe mich mit dem Thema, glaube ich, nicht so intensiv auseinandergesetzt wie du. Allerdings ist mir gerade eingefallen, wir hatten tatsächlich das Abi-Motto Abi-Nauten, ready for take-off. Ja, schlecht als recht, aber uns verbindet offensichtlich bei beiden von uns irgendwas mit dem Thema Weltraum und Abitur. Ja, und wenn ihr uns schon länger hört, dann wisst ihr ja, wir haben in der Folge 7 über das Thema, was passiert, wenn die Erde zur Hitzefalle wird, gesprochen, über Kühlbubbles, Smart Domes, auch über Geoengineering. Und wir haben da Kommentare auch bekommen, die gesagt haben, ja, das aufgezeigte Szenario 55 Grad im Schatten in 30 Jahren in Italien, das ist komplett übertrieben. Wenn ich jetzt gerade so nach Spanien schaue, nach Sevilla, wo jetzt Rekorde gebrochen werden, 45 Grad Celsius beispielsweise, dann bin ich mir nicht sicher, ob wir nicht doch bald in unsere Kühlbubble abtauchen müssen. Und ich glaube, meine Prognose, dass Heizungs- und Klimatechnik in Zukunft ordentlichen Reibach machen können, ist gar nicht so verkehrt. Und in der Entertainment-Folge haben wir besprochen, wie man in eigene künstlich geschaffene Welten abtauchen kann. Und schwupps, gibt's jetzt auch schon die erste offenbar vollständig KI-generierte Band, die mehr als 500.000 Hörer monatlich bei Spotify hat. Und in der heutigen Folge packen wir im Grunde genommen alles so ein bisschen zusammen und machen statt in Mordor auf einmal Space Glamping auf dem Mars. Und das ist doch mal filmreich, oder?
Ja, auf alle Fälle. Es ist vor allem beeindruckend, dass viele Dinge, über die wir hier sprechen, schon so gefühlt schneller die Zukunft werden, als wir uns das vielleicht sogar selber gedacht haben. Ich glaube aber, heute haben wir auch schon ja das ein oder andere Thema mit Urlaub auf dem Mars, was ich erstmal auch so ein bisschen schräg finde. Mhm. Auf den ersten Blick zumindest. Ne? Und da werden wir auch gucken, warum das gar nicht auch so einfach ist, technologisch, aber da gibt es auch viele ethische Fragestellungen. Ja. Aber das Thema Weltraumtourismus an sich, das ist tatsächlich nicht neu. Das ist über 20 Jahre alt und den ersten Weltraumtouristen, Dennis Tito oder Taito, einer der Gründer von Wilshire, was einer der größten Investment-Management-Fonds überhaupt ist, also wir werden gleich sehen, Weltraumtourismus ist eine Frage des Geldbeutels bei allem. Aber der war auch Raumfahrtingenieur. Und da hat er irgendwie dann versucht, so auch so nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, da irgendwie Connections aufzubauen, dass ihn halt russische Raumfahrtagenturen und Raketen irgendwie nach oben bringen. Und er hat das dann geschafft. Also er ist dann 2001, die NASA hatte, fand das nicht so lustig eigentlich, aber 2001, da ist er dann tatsächlich zur ISS geflogen. Aber das ist natürlich nochmal eine andere Kategorie als Mars. Also Urlaub auf dem Mars, da reden wir wirklich über ganz andere Herausforderungen. Aber wer weiß, vielleicht sind wir da auch wieder mit unserem Szenario Zukunft näher als wir glauben und so ein Flug zum Mars wird dann doch realistischer, als wir vielleicht heute meinen, weil bis jetzt, das muss man auch nochmal sagen, es war noch kein Mensch auf dem Mars.
Ja, eben. Aber uns interessiert natürlich auch eure Meinung. Also grundsätzlich, mal ohne jetzt unsere Meinung dazu zu kennen, würdet ihr euch ein One-Way-Ticket zum Mars buchen oder würdet ihr lieber hier auf der Erde bleiben und euch darum kümmern, dass wir nicht die Erde dann noch zur roten Wüste umwandeln? Schreibt uns gerne Kommentare dazu. Wir freuen uns immer über eure Gedanken und wir sind auf jeden Fall gespannt, was ihr zu dem Thema meint.
Ja, und bevor wir hier zum Mars abheben, danke erstmal auch nochmal unsere ganze Community. Das ist super motivierend und macht auch super viel Spaß, gerade auch die Kommentare zu lesen. Manchmal sind auch welche, die wehtun, aber auch das gehört dazu. Wir sind da wirklich froh, auch für verschiedene Perspektiven, weil wir ja wirklich Themen haben, die ja von dieser Perspektive und vieles auch spekulativ ist an der einen oder anderen Stelle, das ist wirklich richtig, richtig cool und schreibt uns gerne weiterhin bei YouTube in die Kommentare, bei Spotify, schreibt uns aber auch gerne per Mail an outoftime@iem.fraunhofer.de. Also wir haben auch gerne weiterhin Themenvorschläge, wir sind da tatsächlich offen, wir haben keinen Jahresplan komplett durch und freuen uns, wenn wir da weiter mit euch in der Diskussion sind und diesmal zum Thema Marskolonie.
Ja, also Leute, schnallt euch an, klappt euer Visier runter, denn heute schalten wir um auf wahnsinnige Geschwindigkeit.
Aber Moment, Tommy. Also ich würde sagen, du willst ja hier nicht ohne den Anhalter durch die Galaxie losfahren. Und wir sollten doch erstmal wieder mal ein paar Fakten auf den Tisch legen. Und ich als Professor tue das ja immer sehr, sehr gerne.
Ja, du hast natürlich recht. Und ich muss ja auch zugeben, ich bin bei dem Thema tatsächlich auch nicht besonders sattelfest. Habe mich aber jetzt doch schon auch ein bisschen schlau gemacht und habe gemerkt, es ist super spannend. Also man kann da sehr schnell in so einem Rabbit Hole abtauchen. Aber dann fang doch mal an. Was gibt es so für Themen, für Begrifflichkeiten, die wir vorneweg vielleicht definieren sollten?
Ja, tatsächlich, Weltraum ist das größte Rabbit Hole, was ich überhaupt kenne, größer als KI. Also man stellt wirklich viele Dinge. Es ist wirklich mindblowing, wenn man sich mal mit den Fakten da auseinandersetzt. Und tatsächlich habe ich zu Hause einen kleinen Astronauten, der ist schon von klein auf schwer begeistert ist und der stellt dann genau die schwierigen Fragen. Mhm. Ne? Wie weit ist der Mars denn genau entfernt oder der Mond und dergleichen? Und dann beschäftigt man sich wieder sehr intensiv mit dem Thema. Und ich finde das auch ganz gut. Und tatsächlich habe ich da auch ein Faible über die Jahre hinweg schon als Kind selber auch gehabt. Und vielleicht so als Einstiegsfrage an dich, was glaubst du denn, Weltraumtouristen, wie viele gab es denn bisher schon?
Also, keine Ahnung. Viele auf jeden Fall nicht. Also, ich würde sagen, kann man wahrscheinlich an 2, 3 Händen abzählen.
Das sind tatsächlich mehr. Also, okay. Wir gucken mal drauf. Also, wir müssen erstmal da auch anfangen, was heißt eigentlich Weltraumtourist? oder Touristin zu sein. Also wo beginnt eigentlich der Weltraum? Und wenn man über den Weltraum spricht, spricht man immer über die Kármán-Linie. Die Kármán-Linie ist ungefähr bei, oder ziemlich genau bei 100 Kilometer über dem Meeresspiegel. Und darunter haben wir dann, das kennen die meisten, wir haben die Troposphäre, das ist da, wo die Flugzeuge im Regel fliegen. Wir haben die Stratosphäre, das sind so vielleicht noch Wetterballons, so 50 Kilometer Höhe. Und die Mesosphäre, und dann bei 100 Kilometer fängt der eigentliche Weltraum an. Auch da muss man unterscheiden zwischen Suborbitalen und Orbitalen. Also schaffe ich es wirklich, in die Erd- oder in die Planetenumlaufbahn zu kommen? Das wäre dann orbitales Weltraum. Das sind dann wiederum weniger, weil viele schaffen es so mit dem Raumschiff so gerade über die 100 Kilometer, bleiben dann da ein paar Minuten und gehen runter. Das ist eigentlich schon Weltraum, aber es ist ein suborbitaler Flug und man kommt nicht in die Erdumlaufbahn, die dann eigentlich dann einen vorantreibt, also über die Bewegung, auf der man dann so fliegt. Und das sind dann tatsächlich überhaupt Menschen, die, sage ich jetzt mal, diese 100-Kilometer-Grenze gerissen haben. Und das nimmt jetzt gerade drastisch zu, weil wir doch einen Tourismus tatsächlich haben. Aber das sind dann schon dort gut über 650 Menschen.
Okay. Ja.
In Summe. Im orbitalen Raum, das ist aber schon wieder ein bisschen mehr recht, im orbitalen Raum, also wirklich in die Erdumlaufbahn gekommen, sind es bisher, wenn mich nicht alles täuscht und aus meiner Recherche, 24 Weltraumtouristinnen und Touristen.
Okay.
Also das sind dann doch nicht so viele und auch nur eine Deutsche. Das ist auch, das fand ich jetzt eine total faszinierende Geschichte, eine Doktorandin. Wie gesagt, weil normalerweise denkt man ja bei Weltraumtourismus, habe ich schon gesagt, muss man relativ viel Geld haben. Unsere Doktoranden, glaube ich, hätten nicht genug Geld für so einen Weltraumflug. Wir werden ein bisschen über Preise auch sprechen, aber es ist eine Doktorandin und auch eine Abenteurerin. Und die hat wohl auf einer Vorgängerabenteuerreise einen Kryptomilliardär kennengelernt und die haben sich wohl so gut verstanden.
Hat er sie einfach mal mitgenommen?
Hat er sie mitgenommen, ja. Also, das ist auch mal eine nette Geschichte, weil ansonsten ist gerade das kaum bezahlbar. Und
ja. Was kostet denn so ein Flug, wenn man?
Also sagen wir mal so, reden wir mal über den suborbitalen Bereich. Mhm. Also wirklich, man geht mit dem Flugzeug oder mit einer Rakete hoch, schafft diese 100-Kilometer-Grenze, spürt die Schwerelosigkeit ein paar Minuten und landet dann wieder. Das ist nämlich das Geschäftsmodell des eigentlichen Weltraumtourismus jetzt. Also nicht jetzt in die ISS oder so zu fliegen. Und da gibt es jetzt verschiedene Anbieter, zum Beispiel Blue Origin ist ein sehr bekannter von Jeff Bezos, dem Gründer von Amazon, der viele in der Presse auch immer mit dem Thema ist. Und da hat das erste Ticket, das wurde, glaube ich, sogar versteigert, das hat irgendwie 24 Millionen gekostet. So teuer sind die Preise nicht mehr, aber man schätzt, dass die Ticketpreise, ich habe versucht, eins zu kaufen, aber man kann sie dann nur registrieren.
Aber dann hast du dich lieber für den Tesla entschieden.
Ja, wahrscheinlich. Also da bin ich da nicht so weit gekommen, dass man tatsächlich, aber ich habe es einfach mal ausversucht, man kann sie da eigentlich nur registrieren, aber munkel, dass es mehrere hunderttausend Euro ungefähr sind, die dann so ein Flug kostet.
Und das ist dann ein paar Minuten?
Das ist dann ein paar Minuten, also tatsächlich gibt es verschiedene Anbieter auch. Virgin Galactic ist ein anderer Anbieter, den es da gibt. Der schafft ein paar Minuten mehr. Das sind dann in der Regel auch mal so 6 Plätze. Also auch das sind nur 6 Personen, die dann mit einem Flug hochkommen. Ja, wir hatten neulich auch einen bekannten Flug von Blue Origin. Das ist eine Frau oder jetzt Frau, die haben ja geheiratet in Venedig. Dann hat er ein bisschen Aufmerksamkeit dafür bekommen. Und dann war das nämlich der erste komplett reine weibliche Flug, als mit einer reinen Besatzung. Also es gab, glaube ich, schon eine Kosmonautin, die hochgeflogen ist, aber wirklich eine ganze Besetzung. Da war dann Katy Perry auch mit dabei, die dann hochgeflogen sind. Das war natürlich eine super Promoshow, ne? Also mit, ich glaube, ich geht nicht als Meilenstein der Gleichberechtigungen ein, aber man sieht das immer wieder, dass da offensichtlich schon viel investiert wird und man diesen Tourismus irgendwie zum Laufen bekommen möchte. Also so ganz unwahrscheinlich, dass wir einen Weltraumtourismus auch zukünftig haben, was natürlich ein super reicher Urlaub ist und für wenige Minuten sicherlich auch mit einer gewissen Vorbereitung und Planung vorzusehen, aber wenn wir auch sehen, wie viele Leute auf dem Mount Everest mittlerweile steigen. Das ist ja auch nicht mehr, dass das wenige sind, das will irgendwie jeder, will das einmal mal gemacht haben oder auf andere Berge, was glaube ich schon vergleichbar ist, wahrscheinlich vom Kick, von der Perspektive her, also viele Leute, die ja im Weltraum waren, sagen, die Perspektive, die man hat, wenn man auf den Planeten guckt, die geben einem ein ganz anderes Gefühl.
Das glaube ich.
Und das wollen halt einige Leute erleben und das kann man ja sich dann schon überlegen. Und tatsächlich gab es auch einen Anbieter, vielleicht das als Anekdote oder als Thema, der tatsächlich auch schon mal versucht hat, Mars Mars-Tickets zu verkaufen.
Okay.
Die waren relativ günstig. Das war Mars One hieß dieses Thema.
Ja.
Also man hat Tickets für 100.000, ich glaube sogar 100, unter 100.000 Euro für den Mars.
Das ist ja ein echter Schnapper. Das
ist ein richtiger Schnapper, leider aber nur One-Way-Ticket. Also da gab es noch kein Rückwärts-Ticket, weil man gesagt hat, ja, das wäre dann viel zu komplex und weiß ich was. Und da kommen natürlich wahnsinnige gesellschaftliche Themen oder ethische Fragestellungen damit auf. Und das war dann wahrscheinlich auch mehr so ein Gag. Also man kann sagen, Blue Origin, Virgin Galactic gibt es noch mehr. Mhm. Auch SpaceX macht mittlerweile touristische Sachen. Da gibt es schon eine ganze Branche dahinter, ne?
Ja. Du hast gerade Jeff Bezos erwähnt mit der Hochzeit. Das Lustige ist, ich bin so tief in meiner AI- und Technik-Bubble. Ich habe das halt erst am Tag der Hochzeit mitbekommen und auch nur, weil meine Frau mich gefragt hat, ob ich denn Bescheid wüsste. Und dann durch Zufall hatte ich auch ein, zwei Beiträge auf Twitter dazu gesehen. Aber das ist halt komplett an mir vorbeigekommen, weil ich halt solche Scheuklappen gerade auf habe. Aber ja, Marsflug klingt zwar super spannend, aber in der Preislage, dann bleibt es bei mir doch bei der Autofahrt nach Spanien. Wir schauen einmal, was das denn auch bedeutet, nämlich über was für Dimensionen sprechen wir überhaupt, wenn wir über den Mars sprechen? Und ich habe gehört, die Funkübertragung zwischen Erde und Mars beispielsweise, die beträgt zwischen 24 und 4 Minuten, abhängig davon, wo der Mars gerade steht. Das alleine ist ja schon, sag ich mal, erstmal eine Herausforderung, ne, wenn du keine Echtzeitkommunikation mehr hast.
Ja, total. Also das ist ein Riesenthema. Also wir müssen erstmal sagen, die schiere Distanz ist ein Thema. Mhm. Also der Mars ist nicht um die Ecke. Der Mars ist 50 Millionen Kilometer entfernt in der besten Konstellation. Also er ist auch mal 400 Millionen Kilometer entfernt in der schlechtesten Konstellation. Also man muss, auch das ist den meisten wahrscheinlich gar nicht so bekannt. Also man kann jetzt eigentlich sagen, morgen starte ich zum Mars oder irgendwo hin, sondern dann gibt es dann ein Fenster alle 26 Monate, wo man dieses 50 Millionen Kilometer Fenster erwischt, was einfach ein deutlicher Faktor kleiner ist. Also über sowas muss man, sowas ist schon ein Riesenthema. Und auch, was viele auch nicht wissen, dass der Mars gar nicht der Planet ist, der am nächsten zu uns ist, sondern das ist die Venus. Mhm. Also die Venus ist näher, bloß die Venus ist halt absolut menschenfeindlich, ne? Also die ist noch näher an der Sonne. Dadurch hat man viel, viel höhere Hitze. Man hat dann einen wahnsinnig hohen Druck auf der Sonne. Also der ist 90 Mal höher als bei uns auf der Erde. Also es ist ungefähr so, als ob man 1000 Meter unter Wasser wäre, wo kein Mensch überleben kann. Ne? Und das heißt, das würde schon nicht funktionieren. Und hat die mittlere Temperatur auf der Venus ist 400 Grad Celsius. Also das wäre dann wirklich Urlaub auf Mordor Plus. Mhm. Also da gibt es ja gar keine Lösung dafür.
Aber der Mars ist weiter weg. Das heißt, da ist es von der Hitze her, ist es wahrscheinlich eher kälter als auf der Erde, oder?
Es ist kälter. Er ist ja genau auf der anderen Seite. Mhm. Der Mars ist ungefähr 1,5 Mal weiter entfernt von der Sonne als die Erde. Das heißt, da kann man schon davon ausgehen, dass es kälter ist. Der hat aber auch Temperaturen von im Äquator im Sommer, also sagen wir im Sommer oder tagsüber, von 20 Grad.
Okay.
Aber eben nachts wird es halt dann schon minus 80 Grad und an manchen Stellen noch kälter. Mhm. Also so, ich glaube, die durchschnittliche Temperatur liegt so bei minus 60 Grad. Mhm. Also die Temperatur ist immer noch ein Thema, aber minus 60 oder 50 Grad ist handhabbarer als plus 400 Grad.
Ja, klar.
Da geht ja gar nichts, das muss man sagen. Und auch die Atmosphäre, die ist jetzt nicht völlig anders, aber man hat vor allem einen viel geringeren Druck und dementsprechend ist die Luft auf dem, oder die Atmosphäre, der Atmosphärendruck ist eher so wie bei 10.000 Kilometer Höhe auf dem Mount Everest vielleicht, wenn man auf dem steht. Mhm. Das kann es jetzt auch nicht einfach so ohne Sauerstoffmaske, zumindest nicht die meisten, jetzt unabhängig von dem Sauerstoff an sich, aber eigentlich einfach, sag ich mal, von den Verhältnissen, die dort sind. Also das hat schon auch schon Herausforderungen.
Ja.
Und deswegen gibt es für mich einen Faktor, der total wichtig ist, den ich mal vor Jahren schon recherchiert habe, den ich total spannend finde. Welche Planeten sind überhaupt erdähnlich? Mhm. Und der Mars ist von allen Planeten in unserem Sonnensystem der erdähnlichste.
Okay.
Und es gibt natürlich auch einen Erdähnlichkeitsfaktor. Jetzt die Frage, der ähnlichste, ist der überhaupt ähnlich? Jetzt haben wir schon gesprochen, also so super ähnlich ist er auch nicht. Und wenn man sich, da wird auch viel spekuliert, dass der Mars vielleicht früher viel ähnlicher war zur Erde, weil es vielleicht früher die Sonne heißer war und dementsprechend war die Erde heißer und dann der Mars vielleicht bei einem Temperaturfenster, was wiederum spannender war.
Also vielleicht erwartet uns irgendwann das, was den
Mars ereignet hat oder so, ne? Und kühlt dann ab. Ich weiß es nicht. Alles ist ja da so sehr komplex. Aber dieser Erdähnlichkeitsfaktor, den es gibt, also wo man wirklich dann beschreibt, auf Englisch den Earth Similarity Index, zu beschreibt, wie ähnlich Planeten sind. Und da gibt es natürlich viele Planeten im Universum, die viel, viel ähnlicher sind zu der Erde als der Mars.
Ja.
Mal das im Verhältnis zu machen, der Mars hat einen Ähnlichkeitsfaktor von 0,64. 4. Also bei 1.
1 ist das höchste, das ist die Erde.
1 wäre die Erde, genau. Mhm. Und alles drunter. Und dann gibt es zum Beispiel in einem Sternsystem, das T-Garden-Stern B, dort gibt es 2 Planeten und von denen geht man aus, dass die so einen Erdähnlichkeitsfaktor von 0,95 oder so haben. Also okay. Schon sehr nah dran an dem Ganzen, was halt die Gesamtvoraussetzung angeht. Ne? Jetzt muss man leider sagen, das Ganze hat einen Haken. Wir haben ja gerade die 50 Kilometer zum Mars gehört. Mhm. T-Garden Stern B ist entfernt 7,5 Lichtjahre. Jetzt denken wir, okay, 7,5 ist ja nicht viel. Da muss man sich aber jetzt auseinandersetzen, was heißt ein Lichtjahr? Und bekanntermaßen wissen die meisten, Lichtjahr, das ist beschreibt die Distanz, die Licht zurücklegt in einem Jahr. Mhm. Und das ist schon eine ganze Menge, was Licht in einem ganzen Jahr zurücklegt und auch das Tempo, wenn man das mal so umrechnet, ne? Also umgerechnet ist die Geschwindigkeit von Licht, die ist nicht unendlich, aber die ist schon sehr groß. Die ist bei 1 Milliarde Kilometer pro Stunde. Also hast du meinen neuen Tesla angesprochen? Der fährt maximal 200 km/h auf der Straße. Die Apollo-Raketen haben 40.000 km/h geschafft.
Okay.
Und Licht schafft 1 Milliarde km/h. Also wir reden über Distanzen, die wahnsinnig weit sind. Also ein Lichtjahr sind dann umgerechnet ungefähr 9,4 Billionen Kilometer. Das ist Wahnsinn. Schon mal deutlich weiter als die 50 Millionen Kilometer des Marses.
Ja.
Also das ist schon krass und vielleicht einen letzten Funfact, um einfach zu sehen, wie, also mich begeistert das. Ne?
Ja, merkt man nicht.
Aber wie mindblowing das Ganze ist, wenn man sich mal beschäftigt, wie weit können wir momentan überhaupt gucken ins Universum? Mhm. Und momentan können wir mit der aktuellen Technologie und den Teleskopen und so, wir gucken 13,8 Milliarden Lichtjahre raus. Also schon echt eine weite Distanz und das ist schon krass und deswegen erklärt das auch, warum alles so ein Sandkorn ist aus unserer Perspektive, also auch unser Sonnensystem und so, wie viele Galaxien und was es alles geben würde, weil es einfach so ein unglaublich weit ja ist und jetzt kommt das Krasse, dass darüber spekuliert wird oder wahrscheinlich auch vermutet wird, dass das Universum sich ja ständig ausbreitet, also es ist praktisch ein Fluss und dass es sich schneller ausbreitet als Licht.
Okay.
Also das heißt, wenn man sich mal mit Unendlichkeit philosophisch mal auseinandersetzen möchte, muss man sich nur mit dem Ende des Universums auseinandersetzen. Also wenn etwas sich schneller ausbreitet als Licht,
und das
schnellste ist, was wir kennen, was schnell ist, also es ist unendlich. Also es ist völlig wurscht, ob es 13,8 Milliarden sind. Ja. Es ist wahrscheinlich einfach die Definition von Unendlichkeit. Ne?
Ja. Okay, ja, ist schon Wahnsinn, wenn man da so rüber nachdenkt. Aber der Erdähnlichkeitsindex, der gibt jetzt nicht direkt eine quantifizierbare Aussage darüber, ob ein Planet von Menschen bewohnbar ist.
Nein,
oder?
Das fehlt tatsächlich. Also tatsächlich sind es die Erdähnlichkeitsfaktor Größe, Masse, Atmosphäre und solche Sachen.
Also wahrscheinlich indirekt bestimmt einige Zusammenhänge gibt es da, aber so direkt kann man dann nicht sagen, ja, da können jetzt Menschen einfach drauf fliegen sozusagen und würden dann überleben.
Nee, das ist nicht der Fall.
Ja, da waren also offensichtlich Profis am Werk, die diesen Faktor definiert haben. Aber vielleicht ist es ja so, vielleicht ist die Erde, wie im Gedankenexperiment, irgendwann komplett runtergerockt und wir brauchen Alternativen. Und gibt's denn dann noch weitere nützliche Details, die wir in unseren Weltraumkoffer einpacken müssen?
Ja, wir brauchen eine Rakete, ne?
Ja,
und
okay.
Etwas, auf dem wir fliegen. Jetzt bleiben wir mal beim Mars. Also ich persönlich bin überzeugt davon, dass es Planeten mit Leben und Erdähnlichen, das wird es geben. Also wenn man sich diese Unendlichkeit vorstellt, warum soll es nicht geben? Ja. Ne? Also das wird es irgendwo werden die Konstellationen ähnlich sein. Mhm. Wenn wir schon Ähnlichkeiten hier in der Nähe sehen von wenigen Lichtjahren, wird es irgendwo natürlich der Fall sein, wo wir gar nicht richtig hingucken können.
Ja, es ist halt auch eine Frage, die wir vielleicht auch nie beantwortet bekommen. Ne?
Genau, es sei denn, wir haben eine Trägerrakete, die schnell genug ist. Und da kommt jetzt der große Haken. Die haben wir halt so momentan nicht. Also natürlich ist die Trägerrakete das Wichtigste, wenn man da hingeht. Und ohne die kommen wir nicht ins Weltall, ohne kommen wir auch nicht wirklich voran oder auch nicht zurück. Ne? Und das ist ein wahnsinniger Kostengrund. Deswegen können ja momentan nur Superreiche sich jetzt so einen Urlaub und so einen Weltraumtourismus leisten. Also so eine Rakete, da ist man schon bei hohen zweistelligen Millionenbetrag, was die Kosten angeht für eine Rakete. Und deswegen versucht man ja mittlerweile auch, die Raketen wieder zurückzugewinnen, landen zu lassen oder wieder SpaceX, was eins der Unternehmen ist, von Elon Musk, damit durch die Presse gegangen ist. Heute werden wir wahrscheinlich schon über Elon Musk mehr reden müssen, die tatsächlich aufzufangen, ne? Weil das einfach ein Kostenfaktor dann am Ende des Tages
ist. Das ist dann letztendlich, das ist wahrscheinlich der Schlüssel, um das Ganze dann auch erschwinglicher zu machen und in der breiten Masse auch überhaupt nutzbar zu machen. Also diese Wiederverwendbarkeit der Trägerraketen, das ist also hat einen ganz klaren, auch monetären Hintergrund, das zu tun.
Ja, definitiv. Also vor 10 Jahren ist es zum ersten Mal gelungen, dass so eine Rakete wieder gelandet ist. Mhm. Und letztes Jahr, hat man es ja gesehen, ja. Das war ja auch so in diesem Vorwahlkampf, das hat so richtig so in diesen amerikanischen Wahlkampf von Trump auch reingepasst. Ich habe Elon an der Seite und Elon Musk, der schafft sogar eine Rakete aufzufangen, die wieder landet. Und also dieser ganze Hype, da waren die ja noch so richtig ihre Best Buddies Zeit zu dem damaligen Zeitpunkt. Da hat das Ganze sich sehr stark zusammengespielt, wobei es ja eine sehr spannende Konstellation ist, weil SpaceX eben ein Privatunternehmen ist, was bis vor 20 Jahren in einem Weltraumgeschäft völlig undenkbar war und das jetzt so richtig durchschlägt.
Ja, von der Männerfreundschaft ist ja jetzt nicht mehr so viel übrig, wenn man sich das mal anguckt. Das war eine Sache, ich liege nicht immer richtig mit meinen Zukunftsvisionen, aber das war etwas, was ich schon vorausgesehen habe. Ich bin tatsächlich erstaunt, dass es so kurz gedauert hat, bis die sich da, sag ich mal, so weit zerstritten hatten, dass sie getrennte Wege wieder gehen. Aber das können wir vielleicht mal in einer anderen Folge besprechen, die wir dann Big Bang zwischen Mars und Mar-a-Lago nennen.
Ja, das wäre mal sicherlich interessant, weil ich denke, das Drama wird uns noch einige Zeit begleiten. Und ein wesentlicher Punkt in diesem Drama, so viel kann man heute schon sagen, zwischen Trump und Musk ist auch das Thema Weltraumfahrt und das Thema SpaceX. Weil, jetzt muss man wirklich sagen, SpaceX hat eine Monopolstellung sich erarbeitet. Mhm. Also die USA sind abhängig von SpaceX, weil die haben keine eigenen Raketen momentan mehr. Die sind wirklich massiv abhängig davon. Und er hat sich es zum Nutzen gemacht. Das, was er ja auch mal kritisiert hat, die Überbürokratisierung, die er dann auch sehr stark bei der NASA gesehen hat, zu sagen, wir sind schneller, wir sind effizienter und wir sind auch kostengünstiger. Und Fakt ist, er hat das alles bewiesen, dass es so ist. Also zumindest, dass er es besser machen kann und dass er es schafft, den ja auch viele belächelt haben. Aber tatsächlich das, was er bei SpaceX macht, das ist wirklich mindblowing, weil es ist ja nicht nur so, dass die NASA oder der Staat, NASA ist ja jetzt die nationale Agentur, gesagt hat, ey, wir fragen nur einen. Die haben ja den gesamten Markt gefragt und auch ein Boeing, wo man ja sagen würde, die müssen das ja auch hinbekommen, die hinken hinterher, die wollen jetzt vielleicht dieses oder nächstes Jahr mal mit einer Lösung um die Ecke kommen.
Okay.
Also das ist die Frage, wie wollen die da noch mit aufschließen? Also das haben schon andere große Player auch versucht und er hat das wirklich in der Konsequenz durchgesetzt mit deutlich weniger Geld, auch mit staatlicher Förderung. Natürlich, du kannst kein Weltraumgeschäft, das ist ja, du brauchst ja einen Kunden, der dir im Prinzip diese Millionen, und wenn du jetzt über ein ganzes Programm sprichst, sind es ja Milliarden, nicht nur in Aussicht stellt, sondern sagt, das kommt auch,
dann kannst du investieren. Natürlich. Es ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie ein selbstragendes Geschäftsmodell ist.
Erstmal,
ne?
Überhaupt
nicht.
Das ist
ja eine Geldfressmaschine.
Genau, du brauchst praktisch schon denjenigen, der sagt, ich nutze dann deine Raketen auch. Ja. Und das ist ja das, wo jetzt Trump sagt, das streiche ich jetzt,
so,
aber dann fliegt er halt auch nicht mehr im Weltall. Ne? Also von daher, das ist der Witz.
Also da ist er in der Abhängigkeit auch. Ne? Also ohne SpaceX wird Amerika nicht ins All reisen, wobei ich da jetzt natürlich brauchen wir keine große Klappe haben, weil ich glaube, in Europa die Welt auch nicht besser aus.
Ist auch nicht viel besser und dann musst du zu den Chinesen gehen oder so, was jetzt auch schwierig ist. Also meiner Meinung nach wäre es aktuell, weil er hat es ja tatsächlich neulich auch getweetet, dass er, hat ihn einer gefragt, würdest du den Elon Musk, der Südafrikaner, ihm tatsächlich seinen Aufenthaltsstatus entziehen? Und tatsächlich, ich kann mir vieles vorstellen, allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass die USA auf SpaceX aktuell, also
das glaube ich auch nicht,
noch verzichten können. Das ist so dominant, muss man sagen, ist die Stellung. Das ist definitiv so.
Ja. Definitiv. Und im Gedankenexperiment lag aber ja der Fokus auf der Beförderung von Menschen. Und die deutliche Mehrzahl von allen Flügen ins Weltall ist ja aber unbemannt. Ne? Also vor allem Satelliten schicken wir damit ins All. Sind wir auch wieder bei Elon Musk, der sich da ja auch wieder ein Geschäft mit aufgebaut hat. Und da sieht man auch, wie das Ganze dann ein bisschen zusammenführt. Ne? Und du hattest das gerade schon, glaube ich, angerissen. Es gibt ja diesen geostationären Orbit. Also der Punkt, in dem, sag ich mal, Satelliten quasi über der Erde stehen. Also die drehen sich dann mit der Erde mit und die werden auch nicht zur Erde hinzugezogen oder driften ins Weltall ab. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
Ja, also man hat ja, ich habe ja schon gesagt, diesen orbitalen Bereich, ne, wo man dann wirklich in die Umlaufbahn, und das ist ja da, wo man, ich sage jetzt mal, einen Großteil ja auch versucht, dafür die Technik zu bauen. Ne? Und bei Satelliten ist das ganz spannend, weil die Satelliten stehen ja mehr oder weniger über einen Punkt, sonst würde ja auch GPS und diese Sachen zum Teil eben nicht so funktionieren, die man haben. Und du hast es wirklich gesagt, Elon Musk, der ist halt jetzt wirklich einer derjenigen, der sehr viele Satelliten nach oben schießt. Warum? Weil er hat auch noch eine Satellitenfirma, also eine, die darüber ein Geschäft macht, Starlink, worüber ja, ich sage jetzt mal, Internet und Konnektivität genutzt wird, ja sehr stark auch in der Ukraine genutzt zum Beispiel, also in, ich sage jetzt mal, in Bereichen, wo es jetzt kein gesichertes normales Netz gibt. Und das ist schon krass, weil wenn man das jetzt bei ihm zu Ende denkt, ne, dann, und jetzt redet man nicht mehr über das Tesla, über das Auto, sondern über Tesla mit seinen Robotern, die er macht, ja, und dann ist natürlich in seinem Kopf, dass er, und darüber muss man auch sprechen, wahrscheinlich zum Mars eher die Idee hat, wir schicken da jetzt nicht die Leute mit dem One-Way-Ticket hin, sondern wir schicken da halt Technik hin. Also Roboter und Systeme und bauen uns das sukzessive so eine Art Mars-Kolonie auf in einer erstmal menschenfeindlichen Umgebung durch Roboter. Und das ist natürlich schon absoluter Wahnsinn, dass das bei ihm, muss man schon sagen, irgendwie auch ineinander greift. Mhm. Ja, das ist erschreckend. Also ich sehe das jetzt nicht jetzt so positiv. Mhm. Viele bewundern ihn ja dafür, dass er so macht. Aber es ist schon, es ist einmal erschreckend, dass das so stark bei einer Person zusammenläuft. Mhm. Und es ist erschreckend, dass die Staaten da irgendwie nicht wirklich mitgezogen haben oder mitziehen. Also ja. Er nutzt einfach eiskalt und völlig schamlos aus, dass er als halt einfach organisatorisch als U-Boot, also als Schnellboot unterwegs ist und Staaten und Staatengemeinschaft in Summe halt einfach ein schwerer Tanker sind, bis die mal zu irgendwas kommen. Das nutzt er momentan halt eiskalt aus mit seinen Aktivitäten.
Und klar, in den USA hat er damit ja deutlich leichteres Spiel als jetzt zum Beispiel in der EU, einfach weil die jetzt nicht so wahnsinnig mit Regularien um sich schmeißen, glaube ich. Also das ist schon natürlich, sag ich mal, auch sehr bewusst kapitalistisch gehalten und das ist ja ein bisschen, im Prinzip ja auch das Wertversprechen der USA, ne? Dass jeder, sag ich mal, vom Tellerwäscher zum Millionär werden kann, was dann in der Konsequenz aber auch bedeutet, derjenige, der Millionär ist oder Milliardär ist, wie Elon Musk, dann halt auch Dinge tun kann, die kein anderer Mensch machen kann. Und ich finde, es ist auf der einen Seite natürlich erschreckend, aber man muss, wenn man es sachlich bewertet, es ist natürlich eine exzellente Strategie, die er da fährt. Also er hat frühzeitig diese verschiedenen Handlungsstränge unabhängig voneinander gesehen und weiß, dass die letztendlich zusammenführen werden. Denn für Roboter, für autonomes Fahren brauchst du Konnektivität. Und wenn du unabhängig sein willst, was das Thema Konnektivität angeht, nimmst du Satelliten, dann kannst du weltweit Dinge anbieten. Und wenn du sowohl Kommunikationsebene als auch Systeme kontrollierst, dann hast du natürlich eine krasse Monopolstellung. Und um diese Satelliten zu befördern und um in den Weltraum zu reisen, brauchst du Raketen. Und auch das hat er im Portfolio. Also es ist schon echt erstaunlich. Das Einzige, was man sich natürlich fragt, was da nicht so richtig reinpasst, ist vielleicht Twitter. Aber auch das, glaube ich, ist eine sehr große strategische Komponente. Denn es ist so, wie man früher gesagt hat, der, wer die Zeitung besitzt, der macht die Meinung. Jetzt ist derjenige, der die sozialen Medien besitzt, der kann die Meinung machen. Und das alles spielt schon zusammen. Und nicht zuletzt natürlich mit xAI, wo er auch gezeigt hat, dass er in kürzester Zeit tatsächlich ein Team aus dem Boden stampfen kann. Natürlich macht er das alles nicht selber, aber er hat halt zumindest ein Händchen dafür, die Leute auszuwählen und die Leute dafür zu begeistern, dann Dinge umzusetzen. Also die Arbeitsbedingungen sind sicherlich nicht so, dass da viele Leute gerne arbeiten würden. Also ich glaube schon, viele Leute würden gerne in seinen Unternehmen arbeiten, aber es ist halt krass. Es ist halt eine richtige krasse Leistungskultur. Es gibt auch Bilder, wie die Leute da jetzt gerade Zelte aufgebaut haben im Büro bei SpaceX, weil sie einfach im Büro übernachten und am nächsten Morgen wird weitergearbeitet und auch die Wochenenden durch. Also ich glaube, man muss schon sagen, die Leute, die da arbeiten, haben eine sehr krasse Motivation und wollen etwas erreichen und diese Chance gibt er denen ja auch dadurch. Also ich sehe es auch sehr kritisch, wenn man jetzt über die verschiedenen bürokratischen Ebenen drüber nachdenkt. Also irgendwann verbrennst du ja auch die Leute. Irgendwann haben die Leute keine Lust mehr da drauf. Und man merkt schon, ne? Ich bin zwar nicht tief in dem Thema drin, Weltraum, aber es ist super spannend und ich glaube, man kann da sehr, sehr schnell in das Rabbit Hole abtauchen.
Ja, absolut. Jetzt muss man aber sagen, von Elon Musk kommt nicht die Idee der Marsbesiedlung. Tatsächlich, wer die Idee zum ersten Mal auf Mars zu fliegen hat, sei dahingestellt, das weiß wahrscheinlich keiner mehr. Aber
Arnold Schwarzenegger.
Aber ein Mars-Projekt, eine Mars-Mission zu planen, die ist auch nicht von ihm oder von, die ist auch schon relativ alt. Die ist tatsächlich von Wernher von Braun. Also Wernher von Braun ist im meisten ja bekannt als so Godfather der Rakete. Mhm. Er hat die ursprünglich ja mal als V2 für Nazi-Deutschland entwickelt, die auch sehr viel Schaden angerichtet hat als Angriffsrakete, gerade in London. Aber er wurde ja nach dem Zweiten Weltkrieg dann, ich sag jetzt mal, wie viele andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nach USA oder eben nach Russland, wo man halt gerade war, verschifft und wurde dann in kürzester Zeit praktisch Head von diesem ganzen Raketenprogramm und was dann der Apollo-Mission ja letztlich dann gemündet ist. Also er ist da schon ganz, ganz wesentlich daran beteiligt. Und er hat 1948 und auch über die Jahre danach so ein Mars-Projekt schon Artikel dazu geschrieben und hat sich das, also wahnwitzig damals vorgestellt. Also völlig unrealistisch, muss man ehrlicherweise sagen, mit der damaligen Technik gar nicht denkbar, weil zu dem Zeitpunkt waren wir ja noch nicht mal auf dem Mond gelandet. Und aber das war schon durchgeplant. Man bräuchte mindestens zehn große, riesige Raumschiffe, Passagierkreuzer, 70 Leute, die man mitnimmt, verschiedene Frachter und würde dann so immer so stückchenweise auch mal Raketen über hochtransportieren, weil es ging ja dann auch um den Treibstoff, ne, dass man dann so überhaupt das Ganze dann machen kann. Also hat das alles schon, also so gefühlt wie so eine richtige Mission-Plan gemacht und hat damals dann mit 8 Monaten Flugzeit gerechnet, würde dann vielleicht so ein Marsjahr dann vor Ort bleiben und so die ersten Kolonien dort versuchen aufzubauen. Aber das war damals, muss man sagen, schon mehr Science-Fiction, aber das Ganze hat zu massiven, davon gehe ich wirklich auch aus und viele andere auch, zu massiver Begeisterung für den Weltraum geführt. Weil bis dahin war der Weltraum ja völlig tabu. Damit hat man sich gar nicht beschäftigt. Ne? Bis in die 50er Jahre ging es erst los. Und man muss auch sagen, die Amerikaner sind ja auch durch John F. Kennedy erst eingestiegen. Die Russen waren ja viel, viel weiter schon zu dem Zeitpunkt. Und haben dann ja irgendwann gesagt, wir steigen da richtig finanziell ein und wir wollen den ersten Menschen auf dem Mond haben. Das ist, man sieht auch, ist immer eine Frage des Geldes. Und wir dürfen nicht vergessen, nach den Apollo-Missionen sind wir nie weiter in den Weltraum gereist als damals. Das ist in den 70er Jahren dann zu Ende gewesen. Ja, ne?
Das finde ich, das ist tatsächlich eine Frage, die habe ich auch nicht recherchiert, aber eine Frage, die ich mir selber gestellt habe. Warum ist das so? Also warum ist das, sag ich mal, einmal so gewesen, dass da halt dieser krasse Motivationsschub da war, der sicherlich auch als Folge des Kalten Krieges aus dem Wettbewerb entstanden ist, dass wir jetzt quasi, dass es so lange gedauert hat, bis wir jetzt wieder darüber überhaupt sprechen?
Ja, das ist verrückt. Und ich habe mich damit auch im Vorfeld so ein bisschen beschäftigt. Und ich glaube, es muss so ein Zeitgeist der Abenteuerlust und dieses Entdeckergehen, was die Menschen haben, das muss ausgelöst werden. Das wurde damals ausgelöst. Und wenn man ganz ehrlich ist, dann hat man dann, nach ein paar Jahren guckt man dann geht die Aufmerksamkeit auch zurück und dahinter. Und dann sagt man, okay, das hat jetzt Milliarden gekostet. Wir waren auf dem Mond und danach haben wir halt ein bisschen Gestein drunter geholt. Jetzt mal stark vereinfacht. Da hat man natürlich viele wissenschaftliche Kenntnisse. Aber Aufwand, Nutzen war natürlich schon krass, ne? Und wenn du nicht diese Passion für ich will was entdecken und wer weiß und dann machst du solche Missionen nicht. Und ich glaube, das, was auch Elon Musk jetzt versucht und viele andere, ist wieder zu sagen, wir müssen das wieder machen. Ich glaube schon, dass das eine Motivation ist. Ich will jetzt nicht nur schlecht über die Multimilliardäre hier alle sprechen, sondern ich glaube wirklich, die sind halt alle auf dem Höhepunkt ihres Lebens und wahrscheinlich werden die jetzt auch denken auch an ihre Zukunft und wollen halt nochmal was ganz Großes erleben oder mitgestalten. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man sich auch mal so die ganzen Entdeckerreisen der Welt anschaut, Columbus oder Clark oder so in den USA, die sind ja auch alle so mit so einem halben Plan losgelaufen. Ne? Und manche sind ja auch nie wieder zurückgekommen, die wurden halt da nicht berühmt, sind nicht in den Geschichtsbüchern gelandet. Aber man hat ja dann sich erstmal geguckt und für die war natürlich, war an der anderen Seite dieses Ozeans, die wussten ja auch nicht, was kommt. Die haben ja am Anfang noch gedacht, da fällt man dann vielleicht runter mit dem Schiff oder sowas. Ja, also diese Unbekanntheit, von der wir vielleicht jetzt schon mehr wissen, weil wir viel mehr vorausschauender sind. Aber man muss wahrscheinlich dann auf so einer Entdeckerreise auch viele Dinge dann lösen, wenn man in dieser Mission ist. Und ich glaube, da tut sich gerade was auf, was so ein bisschen, und die Begeisterung ist ja schon immer da, weil wir schon immer Science Fiction sehr viel von dem beschreiben, was da drin ist. Ne? Und die Frage ist, kriegen wir die Dinge jetzt zusammen?
Ja, ich musste jetzt auch an viele Science-Fiction-Bücher oder Filme denken, die da ja auch sehr weit das Ganze vordenken. Ne? Also zum Beispiel Alien, ne? Ist einer meiner Lieblingsfilme, der das einfach auch sehr schön darstellt, wie Raumfahrt aussehen kann. Es ist halt spannend, das rückblickend zu sehen, Filme, die in den 70er, 80er Jahren entstanden sind, wie die sich das vorgestellt haben und wie weit die teilweise auch schon in die Zukunft geguckt haben. Ne? Denn auch das Thema jetzt, was wir jetzt gerade haben mit KI, LLMs, wo du plötzlich per natürlicher Sprache mit den Systemen interagieren kannst, das hattest du da schon, ne? Also in Form von Mother bei Alien beispielsweise. Klar, alles noch mit sehr rudimentär aussehender Technik jetzt aus heutiger Sicht, aber im Prinzip leben wir ja einen Teil in dieser Science-Fiction-Welt mittlerweile. Und was ich auch sehr cool finde, ist The Expanse, die Buchreihe, die ich lese, und da gibt's auch eine Serie zu. Die haben das vor allem sehr cool auch so technische Dinge dargestellt. Und was ich auch gerne gespielt habe, ist Mass Effect. Ich weiß nicht, ob du es gespielt hast.
Die
Mass Effect-Spiele fand ich auch super gut, ne? Wie man da durch die Galaxis reisen konnte, die verschiedenen Planeten und die verschiedenen Spezies da in sein Team mit aufnehmen konnte. Also das ist ganz cool. Und ein Begriff, der da ja häufig fällt, ist das Terraforming. Mhm. Also die Überlegung, dass man jetzt einen Planeten umwandeln muss. Also wenn der Planet ähnlich ist wie die Erde, braucht es ja trotzdem noch irgendwie ein bisschen Arbeit, um das dann wirklich so zu machen, dass Menschen dort leben können.
Ja, das sind wir so ein bisschen wieder bei dem Thema Geoengineering eigentlich, weil Terraforming ist eigentlich die Höchstform des Geoengineerings. Das heißt, das hatten wir beim Thema Klima. Also wir greifen wirklich in die Geologie, in die Struktur eines Planeten tief ein. Und die Überlegungen, die da sind, die ich aber schon sehr abgefahren sehe, tatsächlich, dass man so stark Einfluss nimmt, um eben durch eine Explosion oder was auch immer so eine Art Atmosphäre zu bilden. Also dass man vielleicht dann auch eine Wolke oder weiß ich was, durch Partikel aufsetzt, um eben beim Mars wäre es ja so ein bisschen die Temperatur auch hochzusetzen, eine Atmosphäre zu bilden. Das sind Dinge, die sind schon, finde ich, sehr abgefahren. Ich finde es spannend, sich darüber Gedanken zu machen. Ich frage mich dann immer, ob der Aufwand nicht viel geringer wäre, wenn wir einfach mit unserem Planeten reglicher umgehen würden. Da sind wir wieder beim Klimathema. Ja, das ist so meiner Meinung nach. Mhm. Ne? Also das ist ja auch so eine komische Mentalität, so eine Wegwerfmentalität. Ne? Wir machen den Planeten fertig und dann suchen wir uns einen neuen. Und das ist, was ich vorhin meinte. Ich weiß nicht, ob der Mars nicht der alte Wegwerfplanet vielleicht sogar war. Also wir suchen uns was eigentlich schlechter ist als das, was wir haben. Aber wir haben einen perfekten Planeten.
Ja.
Aber man muss darüber sprechen. Terraforming ist dann ein richtiges Thema. Und natürlich muss man auch überlegen, wie bepflanzt man, wie schafft man Nahrung in so einem Planeten? Weil wir werden ja nicht, ne, das meine ich damit mit vorhin, wenn wir uns auf eine große Abenteuerreise, du kannst ja nicht alles mitnehmen.
Mhm.
Du weißt ja gar nicht, wie lange vielleicht du bleibst, wann es überhaupt zurückgeht oder dergleichen.
Ja.
Du kannst ja auch,
ob überhaupt zurückgeht.
Mhm. Und da werden technische Probleme und dergleichen. Das heißt, du musst in der Lage sein, so viel mitzunehmen oder so viel zu haben, so ein bisschen wie der Marsianer, ne, der Film. Mit Damon, dass du dort in der Lage bist zu überleben, selbstständig irgendwas aufzubauen, Gewächshäuser, also das war ja auch in einem Gedankenexperiment drin, die Wiese auf dem Mars, den Biodome und dergleichen, also das sind schon die richtigen Gedanken, in die man gehen müsste, weil da bin ich mir ziemlich sicher, dass Christoph Kolumbus jetzt auch nicht alles mit dabei hatte, sondern irgendwann haben die auch darauf spekuliert, dass sie irgendwo Wasser finden und Nahrung und weiß ich was.
Ja, na klar.
Das wird anders nicht gehen.
Ne? Ja. Und ein Punkt, den wir auch nicht vergessen dürfen, ist natürlich das Thema der Schwerkraft. Also wir haben ja hier unsere Schwerkraft, unsere Erdbeschleunigung, 9,81 Meter die Sekunde Quadrat. Und
das ist aber gut aufgepasst im Physikunterricht.
Ja, das erinnere ich mich noch aus dem Studium. Und im Weltall ist es halt nicht so. Da haben wir im Weltall keine Schwerkraft, beziehungsweise auf dem Planeten dann gegebenenfalls eine deutlich geringere Schwerkraft. Man spricht dabei auch von der Microgravity. Und das ist natürlich eine Frage, wie kann man damit umgehen? Wie schaffen wir es auch, das vielleicht so einzurichten, dass wir doch eine für den Menschen notwendige Schwerkraft schaffen? Und da finde ich es halt auch spannend, auf so ein paar Science-Fiction-Werke zu schauen. In 2001, Odyssee im Weltraum war das so, oder auch bei The Expanse, dass die mit so einer Spin-Gravity arbeiten. Also die haben quasi die Hypothese aufgestellt, wenn wir es einfach schaffen, Asteroiden oder auch eine Raumstation mit so einer, zum Beispiel einer Trommel oder so einem ringförmigen Gehäuse rotieren zu lassen, schnell genug, dann erzeugen wir natürlich eine Fliehkraft nach außen, beziehungsweise Zentrifugalkraft. Dann erzeugt das natürlich eine Art Schwerkraft. Ist zwar nicht das Gleiche, weil man hat ja diese Rotationskomponente drin, sodass, wenn der Durchmesser nicht groß genug ist, würdest du wahrscheinlich, vielleicht sogar würde dir schwindelig werden. Da gibt es, glaube ich, erste Experimente, die durchgeführt werden, aber so wirklich wissen wir noch nicht, ob das jetzt dauerhaft nutzbar wäre oder nicht. Ist aber auf jeden Fall spannend und klar ist, ohne Schwerkraft kommt der Mensch jetzt nicht so gut klar.
Nee, auf keinen Fall. Und das ist ja auch, hat ja auch gesundheitliche Folgen. Also das spielt ja auf die Physiologie des menschlichen Körpers ja sehr stark mit ein. Selbst Astronauten, die ja super trainiert sind und super vorbereitet sind, die bauen ja auch Muskelmasse ab in der Schwerelosigkeit.
Ja.
Und die machen ja auch noch ständig Training und Übungen und dergleichen. Und wenn man das jetzt über Jahre hinweg, also auf dem Mars ist, also man muss dann irgendwie es schaffen, auch der Physiologie des Menschen gerecht zu werden. Weil sonst, es gibt ja aus einem guten Grund keine Menschen auf dem Mars erstmal. Ne? Also das sind alles so Dinge, an die man auch denken muss, wie man langfristig in so einer Umgebung, und das ist, glaube ich, das, was wirklich das komplett neu ist, jetzt im Gegensatz zu anderen großen Abenteuerreisen, weswegen wir zum Teil ja auch die Meere noch nicht in der Tiefe so wirklich untersuchen konnten, weil das einfach menschfeindliche Umgebungen sind und nicht menschneue Umgebungen.
Ja, stimmt. Also bei hier der Serie und den Büchern The Expanse ist das auch so. Ne? Auf dem Mars ist halt nur ein Drittel der Schwerkraft der Erde. Und die Leute, die dann da aufwachsen oder auf Asteroiden, die können gar nicht richtig auf der Erde überleben. Das ist für die, also wenn die da auf die Erde gebracht werden, müssen die in Wassertanks aufbewahrt werden.
Das passt sich dann wahrscheinlich irgendwann an.
Genau, und die Physiologie ändert sich auch der Menschen. Und das finde ich auch ganz spannend. Das wurde im Gedankenexperiment ja auch so ein bisschen angedeutet mit der Kultur. Ne? Also wir müssen ja überlegen, auf der Erde haben wir so viele unterschiedliche Kulturen und sowas Ähnliches. Es würde sich natürlich auch ergeben, wenn wir jetzt plötzlich anfangen, den Weltraum immer weiter zu erkunden. Also dann hast du irgendwann eine Marskultur. Wer weiß, ob die Leute dann noch die gleiche Sprache sprechen wie wir oder ob sich das nicht auch stark auseinanderentwickelt. Keine Ahnung. Es ist natürlich mit den heutigen Kommunikationsmöglichkeiten vielleicht anders, aber sowas finde ich auf jeden Fall sehr spannend, wenn man dann darüber nachdenkt, ja, dass man vielleicht auch unterschiedliche Bräuche entwickelt.
Ja, das wird, also ich, ja, absolut, also schon krass und sind, da hinken auch dann alle Beispiele, so die man so Besiedlungen USA oder Amerika und dergleichen oder dann eben, ist das glaube ich schon ganz, ganz schwierig. Aber vieles ist ja auch technologisch sehr Science-Fiction-artig gewesen, auch im Experiment, aber ich habe immer so im Kopf noch so ein Thema Weltraumaufzüge. Also das sieht man auch immer wieder, und da gab es ja auch schon etliche Überlegungen dazu, ob man nicht so eine Art Weltraumaufzug sich überlegt, dass man sagt, es gibt irgendwie so eine Oberseite, die so im stationären Orbit ist, und man hat dann irgendwie eine Verbindung zur Erde, die man dann möglichst flexibel gestalten kann, die dann ermöglicht, in einer Passage hochzuschießen, hochzujagen. Ja. Ne? So, und in sowas muss man ja auch hinkommen, weil bis jetzt ist es ja sehr mühselig, Raketen starten zu lassen, ne? Und so zu funktionieren. Wir starten zwar mittlerweile, habe ich gelesen, viel, viel mehr als in den ersten Jahren waren sie ja an einer Hand abgezählt, da sind wir deutlich drüber. Aber trotzdem ist das natürlich dann zu gering, und wenn wir wirklich irgendwas besiedeln wollen, also wir müssen ja irgendwie schaffen, wie kriegen wir Dinge nach oben, bis wir in der Lage sind, Dinge selber zu bauen und dorthin zu bekommen. Und das ist, glaube ich, ganz spannend. Und es gibt ja auch die Überlegungen, ob man nicht im Weltall grundsätzlich vielleicht sogar Dinge leichter produzieren kann, weil es ist ja einfach auch dann eine Schwerelosigkeit bei Masse, hilft natürlich dann wieder.
Ja klar, also das ist stimmt, da hatte ich auch drüber gelesen, also dass das Thema Produktion von auch bestimmten Dingen, die auf der Erde vielleicht gar nicht möglich sind herzustellen, durch die Schwerelosigkeit dann erst ermöglicht wird. Technologisch wird ja auch häufig über den Warp Drive gesprochen, mit dem man in der Theorie eine Überlichtgeschwindigkeit erreichen könnte, indem die Raumzeit verzerrt wird. Ich muss sagen, das ist außerhalb meines Kompetenzbereichs.
Das sind wir dann bei Interstellar, bei dem Film, wo es dann sehr stark in diese Richtung geht, ne? Die Wurmlöcher, die man dann findet oder sowas. Aber das ist dann schon sehr abgefahren, muss man ehrlicherweise sagen. Wobei ich den Film sehr gut finde. Ich finde, er hat das mal sehr gut auch schon rübergebracht, wo dann auch Zeit und Raum praktisch eine ganz andere Bedeutung haben und auch ganz andere Relationen dann stehen. Das ist schon klar. Und es gibt natürlich auch weitere Überlegungen jetzt mal zu weniger abgefahrenen Antriebsarten. Ne? Also wir haben die klassische chemischen Raketenantrieb. Es wird schon lange über den Nuklearantrieb gesprochen, der deutlich, also zum Beispiel Fusionsantrieb, wir haben über Fusionsreaktionen zum Beispiel schon gesprochen, oder auch Sonnensegel. Da gibt's auch einige Filme, die das mal aufgreifen. Also mit Sonnensegeln, da spekuliert man auch drauf, dass man dann nicht Lichtgeschwindigkeit, aber vielleicht so halbe Lichtgeschwindigkeit erreichen könnte mit solchen Ideen dann. Und ich denke, auch da muss man natürlich dann vorankommen. Möchte man wirklich bei der Besiedlung des Weltraums, nicht nur beim Tourismus für 10 Minuten vorankommen, dann wird sicherlich dann auch da möglich, also muss man da auch investieren. Und das ist ja genau die Frage. Wer investiert jetzt gerade in das Thema?
Ne? Ja. Okay, also ich meine, technisch könnten wir natürlich ganz tief abtauchen, aber lass uns doch mal auch über die wirtschaftliche Komponente sprechen und vor allem auch über die gesellschaftlichen Aspekte. Was würde das bedeuten, wenn wir jetzt wirklich anfangen könnten, den Weltraum zu besiedeln?
Ja, ich habe jetzt mal vom Weltraumtourismus ein bisschen weg. Also klar ist das sicherlich auch ein Geschäft, aber momentan musst du entweder viel Geld haben, damit sich das lohnt, so ein Flug. Ob das dann so ein Riesen-Business ist, das mag ich bezweifeln. Gesamtwirtschaftlich wird das keinen Faktor haben. Aber man hat sich, also ich habe mir sofort die Frage gestellt, was wollen die jetzt zum Beispiel jetzt alle wieder auf dem Mond? Also wir waren jetzt 50 Jahre nicht auf dem Mond, und aus gutem Grund hat auch keiner irgendwas vermisst. Ne? Und offensichtlich will jetzt wieder jeder mal auf dem Mond. Und dann habe ich mich da so ein bisschen damit beschäftigt. Und dann habe ich gesehen, okay, auf dem Mond, da spekulieren ja viele drauf, dass dort eventuell Ressourcen sind, die wir auf der Erde nicht haben.
Ja.
Wir hatten einmal jetzt gerade auch schon mal das Thema Kernfusion, als wir über das Thema Energie gesprochen haben. Und viele reden ja über Kernfusion und glauben, das ist die Lösung für all unsere Probleme. Haben ja schon mal etwas limitiert, das ganze Thema, dass das nicht so einfach ist. Aber für die Kernfusion sehr wichtig, damit das effizienter abläuft, wäre ein Isotop von Helium-3, was es auf der Erde nicht gibt. weil es hier sich durch die Atmosphäre zu stark verflüchtigt. Auf dem Mond allerdings geht man davon aus, dass das sehr hohe Vorkommen sind von Helium-3 und dass das unter anderem einer der Gründe ist, warum man auf dem Mond möchte, um Helium-3 abzutransportieren.
Okay.
Man braucht ja jetzt auch nicht tonnenweise, ne? Aber auch das wäre natürlich noch total aufwendig. Wie kriegt man das dann da raus aus dem Gestein und sowas? Ne? Aber das ist zum Beispiel eine Spekulation, die definitiv da ist. Helium-3 könnte man auch gut gebrauchen für Quantencomputer, was ja auch eine der kommenden Technologien ist. Mhm. Oder ne? Kernfusion, Quantentechnologie ist etwas, worüber viel diskutiert wird, wo halt der Durchbruch noch fehlt an der einen Stelle. Bei Kernfusion noch deutlich mehr als bei Quantencomputern natürlich. Und es gibt auch schon US-Unternehmen, Interlune heißen die, die tatsächlich sich komplett den Abbau von Helium-3 auf dem Mond als Ziel gesetzt haben. Also dafür Investoren suchen und auch schon Investoren bekommen haben und komplett darum ein Geschäftsmodell aufbauen, dass sie da halt mehrere Kilo, sag ich mal, im Jahr dann abbauen.
Okay, krass.
Also das ist schon verrückt. Und natürlich der wirtschaftliche Aspekt, da gibt's auch, und da kommen wir jetzt wieder zur EU, keine Folge ohne EU-Act, aber so sind wir nun mal in Europa auch organisiert und man will ja immer was Gutes eigentlich damit. Und es gibt jetzt ganz just, ist vor wenigen Wochen, den sogenannten Space Act. Mhm. Kein besonders kreativer Name, passt eigentlich ganz genau. Aber da ist wieder so eine Art Regulierung, mit der man eigentlich Grundlagen schaffen möchte für wichtige Fragestellungen, zum Beispiel Haftungsfragen. Das ist ganz, ganz wesentlich. Also ich kriege ja kein Unternehmen dazu, solche Missionen anzunehmen, wenn ich denen die komplette Haftung lasse. Das geht gar nicht. Da muss der Staat mithaften für gewisse Dinge. Weil es kann ja echt schrecklich was schiefgehen. Leute zu Schaden kommen oder die Rakete irgendwie, im schlimmsten Fall in Wohngebiete abfallen oder sowas. Man versucht alles zu minimieren, aber es gibt Haftungsfragen, die immer da bleiben werden bei solchen Aktivitäten. Oder eben auch, was ja auch ein Thema ist, so eine Art, überhaupt einen Markt zu schaffen dafür, dass sich überhaupt ein Markt entwickelt um die Weltraumwirtschaft. Also das ist ja jetzt das Thema. Ich meine, wir haben jetzt ein Forschungsministerium, das hat die Bildung rausgenommen und dafür die Raumfahrt mit reingenommen. Ne? Das ist ja nicht mehr BMBF, unser ehemaliges Bildungs- und Forschungsministerium, sondern BMFTR. Und das R steht dann T für Technologie, Forschung, Technologie und Raumfahrt. Ne? Also man setzt das praktisch gleich, obwohl es ja nur ein Anwendungsgebiet ist von vielen. Das zeigt schon die Ambitionen, die offensichtlich da sind. Deswegen auch dieser EU-Act, der ja wiederum, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, ja erstmal dann in Landesregelungen dann auch überführt werden muss. Wir haben ja auch mit dem DLR, dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, eigentlich einen großen Player in dem ganzen Gebiet und spielen dann eine wichtige Rolle auch, wenn wir, oder wollen dort eine gewichtige Rolle spielen, als wir es bisher gemacht haben. Und auch neulich in den Nachrichten war ja ein Startup, ESA Aerospace aus München, die tatsächlich ja eine Rakete in Norwegen haben starten lassen, dann nach 30 Sekunden gezielt und bewusst auch zum Absturz gebracht haben. So ein bisschen war so ein Elon Musk-Feeling da so zu spüren. Ne? Ja, wir haben das, die Rakete starten lassen, haben die auch krachen lassen und haben, wow, mega, ne? Also gar nicht deutsch, wir hätten gesagt, wir sind nicht beim Mond angekommen, ne? Wir sind gescheitert. Aber nein, das reicht uns, wir lernen daraus Daten und beim nächsten Mal fliegen wir ein Stück weiter. Ne? Und der Ansatz ist da, glaube ich, in so ein Thema auch gar nicht verkehrt, ne? Und ist auch mittlerweile ein Unicorn, also hat die 1 Milliarde Wertung schon gerissen und ich denke, da wird sich einiges geben müssen. Wie schaffen wir Finanzierung, wie schaffen wir einen Markt, wie gehen wir aber auch dann mit solchen Dingen um wie Weltraummüll? Also
ja, stimmt.
Touristen hinterlassen Müll, aber Satelliten dergleichen, die nicht mehr genutzt werden, die fliegen ja einfach rum.
Bisher die bleiben dann im Orbit.
Und
ne?
Auch das sind Fragen, Haftungsfragen, aber wir können auch nicht so umgehen. Also es gibt, irgendwann haben wir so einen Saturnring um uns, nur mit Müll.
Ja.
Mit dem ganzen Metall, mit metallischen Müll und so, auch dafür braucht man dann
auch das, sag ich mal, wieder einzusammeln und wieder zu verwerten, wäre natürlich, ist auch ein mögliches Geschäftsmodell. Da sind sicherlich auch viele seltene Erden drin etc. in den Sachen.
Absolut.
Und das Thema Produktion im Weltall hatten wir ja schon angesprochen. Ich glaube, das ist tatsächlich durchaus ein interessanter Markt, nämlich wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, sofern wir es schaffen, ich sag mal, fliegende Fabriken oder wenn wir irgendwann zum Mond es wieder schaffen und dann irgendwann vielleicht mal auch zum Mars, wenn man da, sag ich mal, Fabriken aufbauen könnte, die dann Dinge herstellen, die wir auf der Erde gar nicht fertigen können. Ich hatte gelesen, es ist also zum Beispiel spezielle Glasfasern oder ganz reine Halbleiterkristalle könnten dadurch gefertigt werden, die in Schwerelosigkeit viel besser sich herstellen oder überhaupt herstellen lassen können. Oder auch so biomedizinische Produkte. Das sind so wohl alles Anwendungsbereiche, die interessant sind und wahrscheinlich möglich. Auf der Raumstation ISS haben die auch, glaube ich, schon mal so ein Mini-Gewebe gezüchtet tatsächlich. Mhm.
Man sieht ja immer, dass ja auf solchen Weltraumstationen, da sind ja jetzt nicht nur klassische Raumfahrer, sondern
Das sind ja richtige Forscher, genau.
Genau, absolut. Mein technologisch können wir hier nur an der Oberfläche kratzen.
Das klar.
Das ist so. Das ist so komplex und jedes Thema für sich ist wirklich, also muss man über jegliche Grenzen, die man vielleicht als Ingenieur erstmal hatte, auch mal so hinwegsehen, sich auseinanderzusetzen. Ich finde grundsätzlich das natürlich mega spannend, aber ich glaube, auch spannend sind so gesellschaftliche Folgen eigentlich für dieses ganze Thema. Ne? Und die Frage ist ja wirklich, wir haben jetzt in den letzten Jahrzehnten ja wirklich gedacht, Weltraum bringt uns als Weltbevölkerung ja gar nicht weiter. Und deswegen wurde es ja auch nicht gemacht, wurde auch nicht großartig rein investiert. Klar, Satelliten und dergleichen. Aber jetzt, so dass man sagt, wir müssen jetzt weiter hinaus als im Mond. Ja. Wie gesagt, seit den Apollo-Missionen sind wir nicht weiter hinaus als im Mond, bemannt, nicht weiter raus. Und dann stellt sich schon die Frage, halt, profitieren wir wirklich als Menschheit davon oder ist das jetzt ein Hirngespinst? Ne? Und ich weiß nicht, wie da deine Sicht ist da drauf. So, das ist ja schon wieder eine andere Fragestellung, die man sich dann stellen muss.
Ja, also ich, du weißt, ich bin immer vorsichtig mit Zukunftsprognosen. Aber ich bin schon der Meinung, ich glaube, das, was du auch gerade gesagt hast, diesen Spirit, diesen Entdeckergeist, ich zumindest persönlich glaube, dass wir das als Menschheit brauchen. Wir brauchen das Ziel, größere Dinge erreichen zu können und größere Dinge zu erschaffen auch. Und ich habe immer so die Befürchtung, wenn wir in diesen Modus kommen, dass wir sagen, wir müssen schrumpfen, wir müssen weniger, dass das am Ende dann zu Stillstand führt. Und das wäre aus meiner Sicht das doch deutlich größere Verderben. Ich bin natürlich auch bei dir. Also wir können nicht sagen, wir machen die Erde kaputt und dann nehmen wir den nächsten Planeten. Das darf es nicht sein. Also es muss in jedem Fall immer noch die Maßgabe stehen. Also das, was wir hier auf der Erde haben, das müssen wir bestmöglich erhalten. Da müssen wir alles für tun. Und ich finde, da müssen auch genauso viele Investitionen natürlich getätigt werden. Aber ich kann mir vorstellen, dass durch die Innovationen, die entstehen, durch die Forschung an diesen Weltraumtechnologien, dass wir vielleicht dann wieder Dinge entdecken, die wir hier auch auf der Erde dann bitter nötig haben, um eben das Ganze wieder umzukehren. Also ich persönlich bin tatsächlich ein Freund von Innovationsgeist, von Motivation. Und ich glaube, es tut uns als Menschheit einfach gut, solche ambitionierten Ziele uns zu setzen, auch wenn viele das für ein Hirngespinst jetzt noch halten. Aber jetzt mal ganz im Ernst, hättest du vor 5 Jahren jemanden gefragt, ob wir heute mit Computern reden können, per natürlicher Sprache, die hätten dir den Vogel gezeigt. Ne? Also da muss man davon ausgehen. Also man muss mutig sein, man muss Dinge wagen, die vielleicht jetzt noch in weiter Ferne liegen. Weil wenn du dich nicht auf den Weg machst, dann passiert auch nichts.
Ja, absolut. Nein, da hast du vollkommen recht. Also technologisch, es ist ja auch so wie so ein Prädikat, das kommt aus der Weltraumforschung und jetzt,
ja, genau.
Jetzt tun wir es in die Schuhe rein oder weiß ich was oder so. Ne? Das ist ja immer sehr, sehr positiv. Aber was ich ja so krass finde, ich würde sogar noch viel weiter nach hinten gucken. Ich habe jetzt ein paar Mal jetzt diese Christoph Kolumbus, wer auch immer, ist auch eine Person, die man historisch auch kritisch alles betrachten kann, aber die sind ja gar nicht auf die Suche nach Amerika gegangen. Ich meine, auf der Suche nach Indien. So, und das meine ich damit, was heißt es, sich auf so eine Mission zu machen, wo du nicht weißt, wie du sie löst und was am Ende des Tages rumkommt, aber es bringt uns wahrscheinlich in der Menschheit doch wieder ein Stückchen weiter, ne? Ja. Und entdeckt vielleicht Dinge, die disruptiv sind, vielleicht weniger disruptiv sind, aber ich glaube schon, dass wir uns die Frage stellen müssen, wir müssen doch mehr verstehen, was ist außen rum von uns, ne? Und klar, als ein Blick, wir sind irgendwie so ein Sandkorn, wahrscheinlich nicht mal das im Gesamtuniversum, aber das mehr zu verstehen und das muss man vielleicht auch mal praktisch immer weiter dann untersuchen, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr spannend. Ja, und ich finde, Stillstand ist da keine Lösung, also wir müssen da auch in diese Richtung gehen, aber natürlich müssen wir unsere Hausaufgaben am Planeten auch machen, das stehen wir auch dazu und ich bin da grundsätzlich, wie so oft immer, technologisch optimistisch und finde es auch grundsätzlich gut, dass man hingeht. Ob das jetzt über die Tourismusschiene sein muss, da habe ich meine großen Zweifel.
Ja.
Ich persönlich fände schon schöner, wenn wir als Staatengemeinschaft da gemeinsam agieren, weil ich glaube, sobald wir die Kármán-Linie überschritten haben, ist es völlig wurscht, aus welchem Land, aus welchem politischen System man kommt. Diese Dinge spielen da erstmal überhaupt gar keine Rolle mehr, sondern es zählt nur noch darauf, wie wir uns als Menschheit weiter hier entwickeln wollen, um im Universum zurechtfinden.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Und ich glaube, das Gedankenexperiment, das ist natürlich sehr optimistisch. Also ich weiß nicht, welche Jahreszahl wurde da genannt? Hast du das noch im Kopf?
Ich habe es gar nicht jetzt im Kopf. Ich fand es aber sehr, sehr gut. Also muss ich dazu nochmal sagen, mich hat das...
Das war super. Also ne, war wieder echt
erstklassig. Auch,
ne? Also richtig gut. Ich habe mich wirklich, ich konnte mir das richtig gut vorstellen. Ich glaube aber, das wird dann doch noch dauern, bis wir an diesem Punkt sind. Aber das heißt nicht, dass wir das nicht als eine Art Traum nehmen sollen, also dass wir alle vielleicht Traumfahrtingenieure bleiben.
wir gucken mal. Die Menschheit beschäftigt das auf alle Fälle, aber ich glaube, jetzt landen wir erstmal wieder ganz sanft auf der Erde, auch wenn ein kleiner Teil von mir immer noch weiter jetzt neugierig ist, wie eigentlich sich Marsgras anfühlen würde. Also das ist mir jetzt irgendwie aus dem Gedankenexperiment irgendwie im Kopf geblieben. Finde ich schon spannend. It's one small step
for man, jedes Mal Gänsehaut. Und jetzt hören wir das hier auf dem Mars.
Ja, passt perfekt.
Vor kurzem war ja auch wieder Weltraumforschungstag am 20. Juli, der Tag, an dem Neil Armstrong den Mond betreten hat. Ja.
Damals der erste Schritt auf dem Mond und heute landen wir auf dem Mars.
Ja, SpaceX hat wieder echt geliefert. Biodome, WLAN, Stand 38, Coworking-Module und schaut mal, sogar Marsgras.
Er fühlt sich fast an wie, naja, zu Hause.
Ich sag dir, du mähst das. Ich hab gerade Rücken.
Tommy, was soll ich denn sagen?
Achtung, Fremdsignal erkannt. Empfehlung, Abstand halten.
Hast du das gehört? War das ein Rasenroboter?
Ich dachte, wir wären hier allein.
Runter von meinem Rasen. Erdlinge.
Der Mars hat einen Gärtner?
Alles klar, also wir gehen schon runter.
Memon SpaceX. Nächstes Mal bitte Kunstrasen.
Und eine diplomatische Schulung fürs Personal. Ja, und wie gesagt, jetzt könnt ihr natürlich auch gerne überlegen, habt ihr eure Meinung geändert? Wollt ihr jetzt vielleicht doch zum Mars? Haben wir euch ein bisschen mitreißen können mit unserer technologischen Begeisterung? Oder seid ihr weiterhin skeptisch und haltet das alles für Firlefanz? Lasst uns gerne Kommentare da. Wir freuen uns über jeden Einzelnen.
Ja, auf alle Fälle. Lasst uns Kommentare da und in diesem Sinne zurück auf die Erde und viel Spaß noch in der Sommerzeit und in der Urlaubszeit.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.